Die guten Seiten der Zukunft, der Ökom-Podcast.
Ich denke, wir müssen über diese Dinge, die wir jetzt tun mit den Städten, um eigentlich gesund weiterleben zu können, müssen wir auch unsere Beziehung zur Natur ändern. Immer noch so diese Idee, da ist die Natur, da sind wir. Und wir vergessen sehr oft, dass wir eigentlich zusammengehören, wir sind Teil und liegen in einem Lebensnetz eigentlich von natürlichen Ressourcen und eben von Lebewesen. Und dieser Teil, der wird mich noch weiter umtreiben und hält mich weiterhin motiviert.
Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Dass der Klimawandel bereits heute unseren Alltag prägt, das zeigt sich besonders in den Städten. Hitzesommer, langanhaltende Dürreperioden, hohe Ozonwerte, Starkregen mit Überschwemmungen, teilweise ganzer Stadtteile, all das führt zu enormen, nicht zuletzt auch gesundheitlichen Problemen. Allein in den europäischen Städten starben im vergangenen Sommer über 16.000 Menschen an den Folgen extremer Hitze. Knapp 60% der gesamten Weltbevölkerung lebt mittlerweile in urbanen Agglomerationen. Der Druck, der auf Städte lastet, nicht nur bei der Anpassung an den globalen Klimawandel, ist enorm. Doch Städte waren schon immer auch Orte des Wandels und der Innovation. Sie sind Labore für neue Ideen, für technologische Entwicklungen, aber auch für gesellschaftliche Aushandlungsprozesse. Die Frage ist also nicht nur, ob sich unsere Städte verändern werden, sondern wie wir diesen Wandel sozial, ökologisch gestalten können, gerade in Zeiten einer globalen und eben auch lokal spürbaren Klimakrise. Wir wollen uns in unserem heutigen Podcast an dem orientieren, was der Sozialpsychologe Harald Welzer mal Geschichten des Gelingens genannt hat. In unserem Fall an kleinen und großen Erfolgen urbaner Transformationen hin zu grünen Städten. Ich freue mich, dass wir für dieses Gespräch die Schweizer Sozial- und Kulturwissenschaftlerin Dr. Claudia Acklin gewinnen konnten. Sie hat vor wenigen Wochen bei uns im Münchner Zukunftssalon zu diesem Thema referiert. Daher kennen wir uns. Schön, dass du uns aus Basel zugeschaltet bist. Herzlich willkommen.
Danke vielmals, Manuel.
Ich darf dich kurz unseren HörerInnen vorstellen. Du hast einen PhD in Design und Design Management der University of Lancaster. Hattest zu diesem Themenfeld eine Professur in Luzern, warst Forschungsleiterin an der ETH Zürich und lange Zeit Geschäftsleiterin des Schweizerischen Wissenschaftsrats. Seit Dezember 2020 veröffentlichst du alle drei Wochen eine neue Episode in deinem Podcast, der da lautet Die Natur und die Stadt. Mittlerweile sind es bereits, ich glaube, so um die 90 Folgen. Du führst Gespräche mit Menschen, die sich in besonderer Weise um die Natur in der Stadt kümmern, um die Pflanzen und Tiere, aber eben auch um naturnahe Gestaltung öffentlicher Räume. Claudia, wie kommt man vom Design und Designmanagement zur Stadtnatur? Was war bei dir der Auslöser und vor allen Dingen, was ist nach wie vor die treibende Kraft hinter dieser sehr intensiven Beschäftigung mit diesem Themenfeld?
Ja, es gibt also eine historische Komponente und eine eher aktuelle Komponente. Und ich beginne mal mit der aktuellen. Das war nämlich 2020, als Corona ausgebrochen ist. Das war ziemlich genau auch die Zeit, als unser Baum, den wir im Garten hatten damals, in einem Stadtgarten in Bern, zu leiden begann. Die Rinde ist aufgesprungen, der Buche, weil die Straße so stark abgestrahlt hat vom Asphalt her, und da ist diese Rinde geplatzt, und diese Buche war mehr als 100 Jahre alt und hatte nie ein Problem, aber jetzt war es wirklich sichtbar, da hat sich etwas verändert, es ist heißer geworden, und das geht ja vielleicht sogar an den Kragen, oder Buchen haben ist ja besonders schwer jetzt mit dem Klimawandel. Also das war ein Auslöser. Und ich wollte wie einen Beitrag leisten, weil das hat mich betroffen gemacht. Aber historisch betrachtet bin ich eigentlich eine Seconda Generazione Gärtnerin, weil meine Mutter ist Italienerin, hat mehr als 50 Jahre einen Schrebergarten. Mein Vater hat kräftig mitgeholfen und das Häuschen gebaut und solche Dinge. Das heißt, ich bin einem Elternhaus groß geworden, das eigentlich eine sehr intensive Beziehung zur Stadtnatur hatte, weil wir haben in der Nähe von Basel gewohnt. Und vielleicht ein letzter Teil, du hast noch gefragt, weshalb ich mich das immer noch antreibt. Ich denke, wir müssen über diese Dinge, die wir jetzt tun mit den Städten, um eigentlich gesund weiterleben zu können, müssen wir auch unsere Beziehung zur Natur ändern. Ich denke, da ist ein großes, immer noch so diese Idee, da ist die Natur, da sind wir. Und wir vergessen sehr oft, dass wir eigentlich zusammengehören, wir sind Teil und liegen in einem Lebensnetz eigentlich von natürlichen Ressourcen und eben von Lebewesen. Und dieser Teil, der wird mich noch weiter umtreiben und hält mich weiterhin motiviert.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch ein Thema jetzt nachher in unserem Gespräch zu sehen, wie es in Städten gelingt, sozusagen dieses städtische Leben, was ja eigentlich eher naturfern ist, und sich in Zeit, also historisch ja auch teilweise definiert hat über diese Naturferne, also was anderes zu sein als auch das bloße Landleben so, inwieweit es da gelingt, diese Einbettung. Also dein Podcast, ich habe einige Folgen gehört, der ist thematisch wirklich sehr facettenreich, aber ich sage es jetzt mal für unsere Zuhörerinnen, mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, da die meisten der Episoden auf Schweizerdeutsch sind und manches bleibt daher für eine Nichtschweizer irgendwie rätselhaft in der Aussage. Nicht so, aber bei dem jüngst bei uns im Ökom Verlag, nämlich in vertrautem Deutsch erschienenen Buch mit dem Titel Grüne Städte, wo die Transformation bereits gelingt. Das ist ja auch der Titel unseres Gesprächs. Für dieses Buch hast du dich auf eine Reise begeben zu Städten, meist größere Metropolen in Europa, Nordamerika, Asien, Australien, wo auf unterschiedliche Weise etwas gelungen ist, was Fachleute die grüne, die ökologisch-soziale Transformation urbaner Räume nennen. Wenn man so will, Best-Practice-Beispiele, die man sicher nicht eins zu eins, aber doch in Teilen auch bei uns umsetzen könnte, von denen man sich bei der Stadtgestaltung zumindest inspirieren lassen sollte. Es sind insgesamt 13 Städte geworden, von denen du uns gleich einige vorstellen wirst. Vorab vielleicht die Frage von welchen Aspekten, von welchen Fragen hast du dich leiten lassen bei der Auswahl dieser Städte? Gab es so etwas wie eine Art Suchraster?
Ja, also vielleicht nur ganz kurz zur Einschränkung. Die europäischen Städte, die kenne ich alle. In die ein wenig weiter weg liegen, wie Melbourne, bin ich nicht persönlich gereist, da bin ich digital gereist. Also ich habe eigentlich wirklich auch vieles recherchiert. Das ist auch eine journalistische Arbeit geworden. Aber wovon habe ich mich leiten lassen? Du hast vorhin bemerkt, dass es natürlich sehr viele unterschiedliche Aspekte in meinem Podcast gab. Aber ich habe es dann trotzdem mal versucht, in Anführungszeichen zu aggregieren und habe gesehen, dass die Themen, die bei mir immer wieder aufgetaucht sind, eigentlich auch in der wissenschaftlichen Literatur so vorhanden sind. Und ich habe tatsächlich zuerst eine Städteauswahl gemacht, habe Städte unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Kontinente, unterschiedlicher Klimata ausgewählt, bewusst gemixt. Immer nur eine Stadt pro Land. Und muss da auch sagen, das sind Stichproben. Natürlich gibt es vermutlich noch sehr viel mehr ganz tolle Städte auf dieser Welt. Aber ich musste eine Auswahl treffen, mit der ich arbeiten konnte. Und ich habe zuerst ein kleines Modell gebaut. Und ich habe gesagt, Städte sind komplex. Wie du vorher gesagt hast, viele gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, politische Prozesse sind da immer am Werk im Hintergrund. Sie sind sehr dynamisch. Da wird etwas aufgebaut, etwas wieder abgerissen und so weiter. Aber ich habe das reduziert auf drei Hauptakteure. Und ich habe gesagt, es gibt die Bürgerinnen, die aktiv sind und unter Umständen auch eine Agenda mit beeinflussen können. Es gibt die Stadtregierung, die sozusagen einen Auftrag haben, uns in Anführungszeichen auch zu schützen vor dem Klimawandel, also Klimaanpassungsstrategien zu entwickeln. Und es gibt die Natur selbst, oder die eigentlich für mich ein Akteur ist, weil sie ist nicht nur eine Kulisse, die wir dann hinstellen, sondern die unter Umständen halt eben auch interagiert mit Menschen und ihrer Umgebung. Und damit habe ich dann eigentlich diese Städte angeschaut und habe geschaut, wo gibt es in diesen Städten Schlüsselprojekte, die herausragend sind in gewisser Weise oder die mich zumindest wirklich inspiriert haben. Und dann habe ich noch eine Kategorie eingebaut, andere Spezialitäten, weil nicht immer alles auf der Ebene von Projekten war, sondern manchmal auch von Befindlichkeiten, von Kulturen, von einer Herangehensweise. Und so bin ich dann losgegangen.
Ja, das fand ich ganz spannend, auch diese Dreigliederung, weil die ist, glaube ich, eher ungewöhnlich. Also die normalerweise ist Natur einfach Gegenstand von Gestaltung und Management sozusagen, aber wird weniger als Akteur oder als Mitakteur gesehen. Das ist ja insofern auch ungewöhnlich, weil es so die übliche anthropozentrische Perspektive ein wenig aufbricht, die Orientierung, also immer nur die Orientierung an dem, was den Menschen nutzt. Das ist natürlich bei der Stadtplanung schon prioritär, aber trotzdem auch irgendwie den Blick zumindest öffnet dafür, dass Natur auch immer irgendwie sowas wie einen Eigenwert, vielleicht sogar auch Eigenrechte bemisst. Das ist ja gerade eine sehr aktuelle Debatte. Ja, aber dann lass uns vielleicht mal, du hast eine Auswahl von 13 getroffen. Wir haben uns dann jetzt im Vorfeld auf 5 Städte geeinigt. Soll ja auch ein bisschen Neugier noch übrig bleiben, um das Buch zu lesen. Also 5 ausgewählt. Einmal Kopenhagen, Dänemark, das chinesische Wuhan, Melbourne, Australien, Singapur und Vancouver in Kanada. Also eine Gedankenreise einmal um den Globus. Beginnen wir in Europa mit Kopenhagen. Wenn es um in ökologischer Hinsicht besonders fortschrittliche Städte geht, dann ist ja meist sehr schnell von der dänischen Hauptstadt die Rede. Kopenhagen hat neben einer sehr innovativen und vielbeachteten Verkehrspolitik mit seinen städtebaulichen Maßnahmen vor allen Dingen ein Problem adressiert, das auch für viele andere Städte von immer größer werdender Bedeutung ist, nämlich der Umgang mit Starkregenereignissen, die ja im Zuge des Klimawandels an Häufigkeit und Intensität zunehmen. Was war in Kopenhagen oder gab es da so etwas wie einen Auslöser oder ein auslösendes Ereignis? Und vor allem aber, was war die Antwort oder was ist die Antwort der Stadt und was ist so besonders in Sachen urbaner Klimaanpassung in Kopenhagen?
Also die nordischen Länder haben mich eigentlich stets sehr fasziniert, weil sie eigentlich ein leicht anderes Demokratieverständnis haben als wir Schweizer und Schweizerinnen. Und etwas, was ich besonders toll finde, ist eigentlich, das zieht sich durch alles, nicht nur durch die Stadtbegrünung oder das Thema, ist, wie sie eigentlich die Bevölkerung einbinden in Entscheidungsfindungen, in Konsultationen und so weiter. Aber du hast hier nach dem Auslöser gefragt, das vielleicht zuerst. Kopenhagen hat tatsächlich 2011 einen Starkregen von ausgesprochener Intensität erlebt. Und aber das hat 800 Millionen Schaden verursacht, 800 Millionen Euro Schaden. Und das heißt, Straßen wurden überschwemmt. Also es waren wirklich ganz auch zum Teil dramatische Formen von Schäden vorhanden. Und die Stadt hat sofort reagiert, mit großer Geschwindigkeit innerhalb eines Jahres einen Cloud Burst Management Plan entwickelt. Der umfasst 300 Maßnahmen und der soll in den nächsten rund 20 Jahren umgesetzt werden. Also das geht nicht von heute auf morgen. Weil eben unsere Städte komplexe Gebilde sind, kann man nicht irgendwo einfach abreißen, um ein Zickerbecken zu machen, zum Beispiel. Man muss solche Einzelmaßnahmen dann auch gut justieren. Und sie haben eben genau eigentlich Menschen eingebunden dann in die Mitgestaltung dieser Maßnahmen und haben einen Teil jetzt auch schon beispielhaft umgesetzt. Es gibt ein Quartier, das heißt Klimaquartier eigentlich in Dänemark, in Kopenhagen, und dort gibt es verschiedene Projekte. Man hat zum Beispiel dort eine urbane Wildnis von 1000 Quadratmetern geschaffen, die gleichzeitig halt eben eine große Retentionsfläche ist und die auch entwässert, weil da die Dinge wie das Wasser hinfließt.
Also Retention heißt, dass das Wasser zurückgehalten wird.
Zurückhalt, genau. Also die ganze Idee von Schwammstadt ist eigentlich, dass man versucht, Wasser zurückzuhalten, dass es nicht in die Kanalisation abfließt und diese im schlimmsten Fall zur Explosion bringt. Und dass es damit aber auch gleichzeitig die Städte kühlt. Weil alles, was verdampft, wird Kühlung schaffen und im Sommer ist das besonders willkommen. Und was toll ist an einzelnen dieser Projekte ist auch, dass sie halt eben multifunktional sind. Also eine solche Sickerfläche ist gleichzeitig auch eine Wildniszone. Oder andere Projekte, die sie gemacht haben, können, wenn das Wasser nicht da ist, Kinderspielplätze sein. Oder den Straßen entlang wurden noch mehr Bäume gepflanzt, die Straßen enger gezogen. Also man hat immer auch in multifunktionalen Dimensionen gedacht. Und diese letzte Ausgestaltung vor Ort, da haben die Bürger und Bürgerinnen aktiv daran mitgearbeitet.
Du hattest ja vorhin die Höhe der Schäden dieses einmaligen Ereignisses genannt, also 800 Millionen Euro Schaden. Ich habe, glaube ich, in deinem Buch gelesen, dass die Kosten für diese gesamten Maßnahmen auf ungefähr 1,5 Milliarden Euro geschätzt werden, was zwar nach viel klingt, aber im Grunde genommen rein rechnerisch würde man sagen, zwei solcher Ereignisse, Starkregenereignisse, die man dadurch, ja, wenn nicht verhindern, aber doch in ihren Schäden, im Schadensausmaß deutlich verringern konnte, dann hätte sich diese Investition schon gelohnt, auch für die Stadt, in einer
Genau.
längerfristigen Perspektive.
So mal ganz klar und dann eben auch auf der Ebene, ich nenne das jetzt mal von Energieeffizienz, überall dort, wo begrünt wird, Fassaden, Dächer, eben Biotope, zum Beispiel im Hinterhof oder Sickerflächen. All das wirkt kühlend und um das weniger muss man hoffentlich Klimaanlagen laufen lassen, oder heizen, oder? Das heißt, es gibt dort einfach auch einen Energieeffizienzanteil, der, ich würde mal sagen, vermutlich selten mitgerechnet wird.
Lass uns vielleicht nochmal auf einen Punkt nochmal kurz eingehen, den du eingangs erwähnt hattest, dass so quasi das Besondere dieser nordischen Demokratien, man spricht ja auch so von so einer nordischen Konsenskultur, die dort herrscht, ist ja auch auffallend, dass es in diesen Ländern anscheinend nicht so problematisch ist, was bei uns zum Beispiel in Deutschland völlig undenkbar ist, dass es Minderheitsregierungen sich über längere Zeit auch stabil halten. Also diese Kompromissbereitschaft ist da anscheinend stärker ausgeprägt. Aber wie war so dieses oder wie ist dieses Zusammenspiel von Stadtverwaltung und Bürgerschaft? Ging der Veränderungsimpuls erstmal von der Stadt aus und wie hat man die Bürger, Bürgerinnen da mitgenommen?
Also es gibt, glaube ich, ich würde mal sagen, auch einfach sehr viel verschiedene Formen von Partizipation. Und einer der ein Wissenschaftler aus Kopenhagen hat da eine ganze Treppe daraus gemacht oder eine Partizipationstreppe. Und das beginnt bei, sagen wir mal, einfachen Konsultationen an und geht dann halt eben bis zu Mitarbeit innerhalb von behördlichen Projekten, wie zum Beispiel einer Schwammstadt und behördlicher Innovation oder was kann man auch verbessern an der Zusammenarbeit zum Beispiel von Bürgerinnen und Expertinnen und Stadtregierung. Und ich denke, kann es nicht genau benennen, aber ich habe einfach von mir, vom Designhintergrund schon gemerkt, dass die Partizipation auch selbst im Designbereich eine lange Tradition hat. Und ich habe darum auch etwas über Jan Gehl gesprochen, der ist so ein Vordenker eigentlich, der auch der verkehrsfreien Stadt gewesen in Kopenhagen. Das ist ein Architekt und Stadtplaner und die machen immer noch Projekte, die eigentlich irgendwo das Thema Partizipation mit einschließen. Also das kann damit beginnen, dass man zum Beispiel ein städteplanerisches Projekt hat. Und dann zuerst mal auch die Bedürfnisse abholt der Leute. Also man geht und interviewt Personen. Dann nimmt ein planerisches Projekt dann langsam Gestalt an. Vielleicht müssen die Ingenieure zuerst mal planerisch dahinter gehen. Und dann kommen Momente, wo man die Leute dann einbindet in Konsultationen oder Vor-Ort-Besprechungen bis hin zu halt auch Entscheidungsprozessen. Wie wollt ihr es genau, diese Maßnahme umgestaltet haben in eurem Quartier? Und das ist nicht etwas, was eigentlich künstlich übergestülpt wird. Am Ende zum Beispiel, das Projekt liegt vor und dann macht man noch eine Diskussionsrunde, um die Akzeptanz zu erhöhen, sondern das ist wie built-in, schon eingebaut. Möchte aber einschränkend noch sagen, in der Klimapolitik wurde das eine gewisse Zeit lang ein wenig ausgeschaltet. Da wollte man direktere Routen fahren und hat dann einige Dinge ohne Konsultationsprozesse gemacht, um sie schneller aufzugleisen eigentlich, und hat dann aber dafür auch gemerkt, dass dann die Leute weniger eingebunden waren in das Engagement für diese eher klimabezogenen Maßnahmen.
Okay, und das Beispiel Kopenhagen zeigt ja auch, dass obwohl es solche demokratischen Dialogprozesse beinhaltet, dass doch relativ zügig auch auf solche Ereignisse reagiert werden kann und die Stadt da handlungsfähig geworden ist. Lass uns mal geografisch, aber auch politisch einen großen Sprung machen nach China. Dort beschreibst du das Wassermanagement der Stadt Wuhan, eine Stadt, die mit, ich glaube, ungefähr 12 Millionen Einwohnern mehr als 13, 14 Mal so viel Menschen hat wie Kopenhagen. Eine Stadt, die von subtropischem Monsunklima geprägt ist und immer wieder, darin dann durchaus vergleichbar mit Kopenhagen, mit massiven Überschwemmungen durch Starkregen zu kämpfen hat. Wuhan hat ja ein eher schlechtes Image, nahm doch und doch die Corona-Pandemie ihren Lauf. Dennoch scheint die Millionenmetropole in ökologischer Hinsicht beim Wassermanagement in vielem ein Vorreiter zu sein. Inwiefern? Was ist da so das Besondere?
Das Besondere ist eigentlich, oder sagen wir mal so, es gibt ein chinesisches Thema. Also China ist traditionell eine hydraulische Wirtschaft, würde ich das nennen, oder Reisbau, hat dieses Know-how eigentlich bedingt, wie man mit Wasserständen in Reisfeldern umgeht und wie man das reguliert, wenn es mal einen Regen gibt. Und es ist in gewisser Weise eigentlich fast der ideale Ort, um eine Schwammstadt zu implementieren. China hat aber trotzdem ganz viel abgeschaut vom Westen, also hat eigenes Know-how, hat aber auch abgeschaut und dann in einer Mischung dann vom Zentralstaat her eigentlich entschieden, dass man wirklich Schwammstädte priorisieren will in einigen Städten. Und in einer ersten Phase hat man 16 solcher Städte gefördert und eine davon war Wuhan. Das Interessante an Wuhan ist, das ist eine Stadt gewesen bis zur Reindustrialisierung, wo es 127 Seen gab, also im Stadtgebiet. Also wahnsinnig viele kleine Gewässer, die sich dann entsprechend halt auch regulieren konnten, also ausdehnen und dann wieder zusammenziehen und so weiter. Vermutlich auch nicht immer ganz einfach, um dort zu leben, stelle ich mir vor. Man hatte sicher auch eher zum Beispiel Probleme mit Erkrankungen, sagen wir, durch Epidemien, also nicht Epidemien, durch sagen wir mal, Insekten, Unreinheiten des Wassers und so weiter. Aber man hatte keine größeren Überschwemmungen. Und mit der Industrialisierung hat sich die Anzahl Seen auf 30 reduziert. Also das ist ein massiver Rückgang. Und sie hatten auch ein stark Regenereignis, das dann der Auslöser war. Und haben jetzt im Unterschied und im Vergleich zu Kopenhagen, die einfach sehr, sehr schnell diesen Cloudburst-Management-Plan hatten, hatten sie, und auf 20 Jahre planen, diese Maßnahmen umzusetzen, haben sie Wuhan in 3 Jahren umgesetzt. Also enorm schnell. Sie haben dann auch noch Renaturierung gemacht von Flüssen. Sie haben alte Industriealtlasten, also Gebiete, wo zum Beispiel Flugasche sich angesammelt hatte, renaturiert und ökologisch aufgewertet. Also sie haben viele verschiedene Maßnahmen gemacht. Aber im Unterschied zu typischen westlichen Demokratien, von uns aus gesehen, extrem schnell.
Ist dann immer die Frage, inwieweit da eben die Bevölkerung dann auch bei diesem Tempo dann mitgeht. Ist ja in China sicher nicht einfach, überhaupt valide Aussagen darüber zu finden, inwieweit die Bevölkerung bei all dem beteiligt ist oder eben das auch mitträgt. Das ganze Vorgehen in Städten wie Wuhan ist ja eher ein planerisch so ein Top-Down-Approach ohne große Beteiligung oder gar Mitbestimmung. Hast du dennoch zu dieser sozialen Seite der grünen Transformation irgendwelche Hinweise bei deinen Recherchen gefunden? Also was fanden die Leute gut? Womit haben sie vielleicht Probleme?
Also ich hab vor allem eigentlich eine Studie gesehen, genau eigentlich über die Akzeptanz und die Resonanz sozusagen bei der Bevölkerung von verschiedenen Begrünungsmaßnahmen. Und da haben die Leute die Schwammstadt nicht an vorderster Front genannt, sondern eher die Stadtbäume, die neuen, die zusätzlichen Baumpflanzaktionen. Das leuchtet mir insofern ein, dass der Schatten eines Baumes unmittelbar erlebbar ist, währenddem gewisse Schwammstadtmaßnahmen vielleicht nicht mal unbedingt sichtbar sind oder nicht so klar bewusst wurden, worin sie bestehen. Und ich denke, dort gibt es diese kleine Diskrepanz oder vielleicht große Diskrepanz zwischen, sagen wir jetzt mal, einer Stadt in Deutschland oder in der Schweiz, wo wir eigentlich möchten, dass die Leute sogar mithelfen, weil sehr viele Schwammstadtkonzepte könnten im privaten Rahmen, in einem Hinterhof oder auf einem Firmenareal und so weiter umgesetzt werden. Also die Bevölkerung muss informiert sein und dabei mitmachen, währenddem das offenbar in Wuhan nicht so direkt so geht. Oder da wurde das umgesetzt von der Stadt und von den staatlichen Unternehmen, den Wasserunternehmen. Und das sind in Anführungszeichen abstraktere Gebilde als Private Owners, also Privatbesitzer von Eigentum in der Stadt selbst.
Okay, aber interessant ist, dass es im Grunde genommen, also ich fand es jetzt auch eigentlich nicht so überraschend, dass dieses Schwammstadtkonzept die Leute jetzt nicht so begeistert hat, weil eben es wird ja auch erst dann sichtbar oder spürbar, wenn es solche Extremereignisse gibt und das dann sozusagen diese Wirkung entfaltet. Aber eben ein Baum, den sehe ich jeden Tag und das ist für mich spürbarer. Wir hatten jetzt mit Kopenhagen und Wuhan zwei Städte, die zum Teil unterschiedlich, aber teilweise auch ähnlich Vorsorge getroffen haben gegen Starkregenereignisse und eben dieses Konzept einer sogenannten Schwammstadt angewendet und weiterentwickelt haben. Neben solchen Starkregen ist ja vor allem die Hitzebelastung in Städten ein besonderes Problem, das mit dem Klimawandel weiter an Bedrohlichkeit zunimmt. Städte bilden allein schon aufgrund der vielen Gebäude und der geringen Grünflächen sogenannte Wärme- oder Hitzeinseln, sind oftmals 3, 4 und mehr Grad heißer als die ländliche Umgebung. Und immer wieder werden, ich hatte es ja eingangs erwähnt, auch Tote in Städten gemeldet. Eine Stadt, die mit diesem Hitzeproblem besonders zu kämpfen hat, aber auch eben entsprechend innovative Lösungen gefunden hat, ist Melbourne, die an der Südostküste Australiens gelegene Hauptstadt des Bundesstaats Victoria. Obwohl es dort häufig Hitzewellen mit über 40 Grad Celsius gibt, was für mich eher Grund für eine Reisewarnung wäre, belegt Melbourne regelmäßig weltweite Spitzenplätze im Ranking der lebenswertesten Städte. Wie schafft das diese Stadt?
Ich finde ganz vieles an Melbourne sehr faszinierend. Aber das eine ist sicher, dass sie Technologie und naturbasierte Lösungen auch geschickt zu kombinieren weiß. Also wenn wir jetzt wirklich über dieses Thema der Klimaanpassung und Hitzeanpassung eigentlich sprechen. Also sie jonglieren beide Elemente gekonnt. Und um nochmal ganz kurz auf das Wassermanagement zurückzukommen, gerade dort. Also sie haben Sensoren oder die sozusagen zeitgerecht abbilden, wo zu viel oder zu wenig Wasser ist und wo dann auch geregelt werden kann. Etwas anderes, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, Melbourne hat von Anfang an, ist eine der ersten Städte, die eine Stadtwaldstrategie entwickelt hat. Also das ist, die haben dort schon gesagt, wir müssen eigentlich von 22% Kronendeckung auf 40% raufkommen und möchten das erreichen bis ins Jahr 2040. Sie haben das also als intergenerationales Projekt eigentlich definiert. Und das heißt, man muss so etwas dann auch dem politischen Spiel der wechselnden Koalitionen und so weiter eigentlich wie entziehen. Oder man muss das wirklich strategisch priorisieren und umsetzen. Es gelingt auch nicht vollständig, weil das Problem ist eigentlich, dass diese 40% Kronendeckung nicht überall gleich gut möglich ist, weil nicht überall gleich gut Bäume gepflanzt werden können. Es gibt halt überall in unseren Städten im Untergrund Leitungen, Wasserleitungen, elektrische Leitungen, Kabel und so weiter. Also es sind schon große limitierende Faktoren und unsere Städte sind leider noch nicht dafür gerüstet, dass wir einfach beliebig viele Bäume irgendwo hinpflanzen können. Aber sie haben halt mit dieser Hitzethematik sehr verantwortungsbewusst gearbeitet im Sinne von auch sozial gerecht, würde ich sagen, weil man kann sich dort in der Stadt unter sogenannten Cool Routes bewegen. Also man kann unter Bäumen wandeln oder Velo fahren oder was es dann immer ist. Und man hat da eigentlich eine kritische Infrastruktur in Form von Alleen gebaut,
Ja,
oder?
da gibt es ja auch, glaube ich, so richtig so Apps oder Stadtpläne. Da kann man sagen, also ich bin jetzt hier, ich will dorthin. Was ist die kühlste Route, da dorthin zu kommen, oder?
Genau. Das ist auf der städtischen Seite abrufbar, oder? Man kann das vorher planen, wie man das macht. Also das finde ich schon mal, ist eine ganz andere Bedeutung, die man eigentlich auch naturbasierten Lösungen, in dem Fall Bäumen, gibt. Dort nicht mehr Schmuck oder im Sinn von Pomp, das ist unsere Allee, wo der König mit dem Wagen. Also ich bin jetzt etwas ironisch, aber es ist nicht mehr einfach nur Ästhetik, es ist wirklich eine Notwendigkeit, um die Hitze eigentlich erträglicher zu machen. Und ein drittes, was ich toll finde an Melbourne, ist, dass dort das indigene Wissen immer noch abgeholt wird, der Aborigines. Und man hat mit ihnen Co-Ownerships eigentlich über gewisse Gewässer oder Gebiete vereinbart. Und sie managen diese Gewässer oder die Gebiete mit, oder sie sind Teil in der Verantwortung, diese zu pflegen und wirklich verantwortungsbewusst mit denen umzugehen.
Was ich auch ganz spannend fand, dass also wir reden ja immer so abstrakt von Bäumen oder so, aber dass man in Melbourne auch besonders Wert drauf legt, dass da eine gewisse biologische Vielfalt erreicht wird. Allein schon auch aus Resilienzgründen, weil wenn man da nur einzelne wenige Baumarten verwendet und die dann womöglich irgendeiner Krankheit erliegen, dann ist das ganze Schutzkonzept auf einmal hinfällig. Und bei den technologischen Lösungen, vielleicht könntest du da nochmal kurz darauf eingehen, weil es ist da ja gelungen, was es, glaube ich, in wenigen Städten bislang gibt, nämlich so ein drittes Rohrsystem zu entwickeln. Also es gibt ja also nicht nur Trinkwasser und Abwasser, sondern auch so ein Mischwasser, oder?
Genau, Regenwasser. Also
Regen.
es hat und es liegt noch am Meer. Das heißt, es kommt manchmal auch Salzwasser rein in die Stadt. Also sie haben ein Trennsystem gemacht. Und das ist in der Schweiz zum Beispiel in vielen Städten nicht so. Also in Bern, wo ich mal wirklich in den Untergrund runter bin für meinen Podcast, da kommt halt eben Brauchwasser und Regenwasser zusammen, was sehr schade ist, oder? Weil wenn man das Regenwasser eben auch wieder zurückhält, zum Beispiel in Zisternen oder in Becken, in unterirdischen Becken, dann kann man damit andere Dinge tun als mit Schmutzwasser, was man natürlich in einer Klimaanlage klären muss, bevor man es wieder in einen Kreislauf zurückträgt, oder? Und diese Differenziertheit, oder, des Umgangs mit Typen von Wassern, zeigt, wie vielschichtig man das auch eigentlich versucht zu monitoren, zu beobachten und gleichzeitig einzusetzen. Also nur ein kleines Beispiel nur aus Basel, da hat man jetzt begonnen, das Quellwasser das in einem Park landet am Rand von Basel, zu sammeln, weil das eben auch nicht in die Kläranlage muss und gleich vor Ort für das Gießen der Bäume und der Rasen und so weiter gerade lokal wieder eingesetzt wird. Und das sind so langsam, kommt das ins Bewusstsein, dass wir da eigentlich unterschiedliche Wassertypen und Ressourcen haben, mit denen wir etwas anders umgehen, je anders umgehen müssen.
Ja, also so aus der Fülle der Beispiele jetzt Melbourne für eine gelungene Transformation von Städten würde ich gerne noch zwei weitere herausgreifen, die im Bereich der Stadtbegrünung besonders innovativ sind, nämlich Singapur und das kanadische Vancouver. Singapur ist ja eine Insel, es gibt da kein Hinterland, in das sich die Stadt hin ausweiten könnte, und vor der Kolonisierung durch die Briten war die Insel komplett mit dichtem Regenwald bedeckt, und 100 Jahre später, zu Beginn des letzten Jahrhunderts, war sie nahezu abgeholzt, was ja so, also fast schon üblich war in der damaligen Kolonialzeit. Also ein solches, ja, ökologisches Desaster letztendlich, was man da angerichtet hat. Heute jedoch bezeichnet sich die gleiche Stadt als eine City in Nature. Eine, wie ich finde, sehr programmatische Formulierung, mit der die Natur eben nicht zum Teil der Stadt erklärt wird, sondern umgekehrt die Stadt als Teil der Natur gesehen wird. Ich habe in deinem Buch gelesen, dass es inzwischen wieder zwei primäre Regenwälder im Herzen der Stadt gibt, die über Naturkorridore mit dem Rest der Stadt verbunden sind. Noch wichtiger aber scheint zu sein, dass die Gebäude in der Stadt auf besondere Art und Weise Natur architektonisch integrieren. Man nennt das, glaube ich, das Lush-Programm. Könntest du vielleicht darauf eingehen, weil das schien mir doch so quasi das Highlight auch in Singapur zu sein.
Ja, das ist, also sie machen ganz vieles wirklich richtig. Also ich würde mal sagen, das ist fast schon die modellhafteste Stadt. Und vielleicht, weil sie auch die notwendigen Ressourcen hat, auch wirklich also erfolgreich implementiert auf vielen Ebenen. Und wie du sagst, für uns sehr interessant ist dieses Gebäudebegrünungsprogramm. Aber vielleicht noch eine Bemerkung vorab. Sie denken eben sehr strategisch. Sie denken vom Staat oder vom Umfang des Geländes her. Dann denken Sie über das Quartier nach und dann über das Gebäude. Und auf allen drei Ebenen müssen eigentlich Maßnahmen ineinander greifen, also stattfinden und ineinander greifen. Und was vielleicht wir in einem anderen Zusammenhang später noch anschauen, ist, dass es ist eine sogenannte Guided Democracy, also eine andere Form von Demokratie, die mit einem Einparteienstaat, sie können auch sehr vieles gut und direkt umsetzen. Und die Stadt ist im Besitz von 90%, glaube ich, des Bodens, oder? Die restlichen 10%, das sind zum Beispiel Gebäude aus dem Tourismus, also große Hotels zum Beispiel. Und gerade für diese Gebäude wurde dieses Lush eigentlich entwickelt, was so viel heißt wie, finde ich das jetzt gleich?
Ich hab's nicht. Landscaping for Urban Spaces and High Rises.
Genau. Ein komplizierter Name, aber Lush kann ich mir gut vorstellen, weil Lush heißt ja auch wirklich so schön grün, oder? Und die haben eigentlich da schon sehr früh, 2009 damit begonnen, sind jetzt in der vierten Auflage, haben es zunehmend eigentlich verschärft und haben einfach gesagt, wenn ihr bei uns ein Haus baut, und ihr könnt Beiträge dafür bekommen, dann solltet ihr mindestens die gleiche Fläche, die ihr bebaut, auch begrünen, also am Gebäude selbst. Also zum Beispiel durch Fassaden, durch Dächer, begrünte Dächer oder die Umgebungsgestaltung. Und das hat sich, wie gesagt, zunehmend verstärkt und man erwartet jetzt auch noch eine hohe Qualität der Begrünung. Also eher zum Beispiel Bäume, die dann sehr viel Fläche produzieren durch die Blätter, Und mehr Fläche produzieren, als sagen wir ein Rasen, oder? Also das heißt, das wäre dann noch effizienter im Sinne der Kühlung, der Beschattung und so weiter. Und diese Gebäude sind ja wirklich sehr beeindruckend. Man hat das Gefühl, das sind schon ganze Wälder, die da entlang der Fassaden wachsen. Und man benennt das auch so. Es hat kleine Ökosysteme da drin. Es ist geräuschmildernd. Es ist eigentlich luftreinigend. Es hat ganz, ganz viele Effekte für diese Gebäude, die dabei rausspringen. Und
das
ist toll, oder?
Entschuldige, aber habe ich dich da vorhin richtig verstanden, dass das nur für diese 10%, die jetzt nicht in staatlicher Hand sind, an Grundbesitz gilt, oder macht der Staat oder die Stadt Singapur selber in ihren eigenen Immobilien auch was?
Genau, also die High-Rises, die Hochhäuser sind halt vielleicht tendenziell eher die Geschäftsareale der Stadt Singapur. Und die sind, soviel ich weiß, eher noch vielleicht in privater Hand. Und werden dann auch, da wird auch der Bau dann an Architekten vergeben in Singapur, ganz so wie bei uns auch. Und aber Lush wäre eigentlich ein Rahmenprogramm, für das man auch dann noch zusätzliche eigentlich Mittel einwerben kann. Aber Singapur ist ein großer Immobilienbesitzer. Also sie haben, ihnen gehört, wie gesagt, ein Großteil der Fläche haben, sie haben darauf, glaube ich, 90% der Bevölkerung wohnt in Wohnungen, die eigentlich der Stadt gehören, aber für 99 Jahre verpachtet werden an die Bewohner und Bewohnerinnen. Die sind also fast 100 Jahre lang, fast drei Generationen lang eine Art Besitzer dieser Wohnungen. Und die Städte kümmern sich dann später um die Renovation und auch um die Gartenpflege. Also das sind auch dann halt Areale, die wirklich gut begrünt sind. Das heißt, es gibt eine Gesamtstrategie, die funktioniert. Die Wohnungen selbst sind bei den Leuten. Und das ist so ein Element, das möglich wird, eben, oder dass das Selbstverständnis von Singapur als Guided Democracy auch ein wenig ausdrückt, ist ein wenig, man kann sagen, paternalistisch, top-down, oder? Das ist ganz klar. Aber die Leute haben eine relative Sicherheit und einen Komfort, den wir uns vielleicht so in Europa gar nicht so gewohnt sind.
Ja, also ich glaube, in Singapur, ich würde gern noch jetzt zu Vancouver kommen, weil ich glaube, in Singapur ist seit 2017 ist dieses Lush-Programm nochmal überarbeitet worden, und seitdem geht es nicht nur um Begrünung, sondern auch um Nutzung von Grünflächen, zum Beispiel für die Versorgung der Bevölkerung mit Gemüse und anderen Lebensmitteln. Und dieser Aspekt, der hat eben in Vancouver Tradition. Lass uns zum Abschluss unserer kleinen Weltreise noch kurz auf eines dieser Schlüsselprojekte der Stadt eingehen, nämlich das Urban Gardening, also Gärtnern in der Stadt.
Ja. Und das ist sehr interessant, weil es eigentlich eine Partizipationsgeschichte ist. Aber beginnen wir doch ein wenig vorne, weil vermutlich hat die Ölkrise ausgelöst in den 70er Jahren, dass man mehr Nahrungsmittelsicherheit wollte in den Städten selbst. Und da wurde diese City Farmer Initiative 1978 gegründet, die so eine Art Mischung von Organisation, die selbst Gärten betreibt, aber halt auch bildet, ausbildet, Kompostinformationen an Leute gibt und einen Showgarten hat, wo man zeigen kann, wie man in den Garten eigentlich bepflanzen kann. Diese Organisation wurde dort gegründet, und diese Organisation, es war eine Bottom-up, eine Grassroots-Organisation, die hat dann eben circa 6 Jahre später haben die ein Areal, eine ehemalige Müllhalde, mehr oder weniger mit einem Gartenprojekt begonnen zu besetzen, in Anführungszeichen. Also die Stadtgärtnerei hat dann das akzeptiert und hat dann all 5 Jahre eigentlich die Pachtverträge erneuert, und dort ist der erste Gemeinschaftsgarten von Kanada eigentlich entstanden. Es gab noch auch kleinere Guerilla-Gardening-Aktionen in dieser Stadt. Aber
Was ist das? Das müsst du erläutern, das kennen nicht alle.
also Guerilla Gardening ist eigentlich, wenn Leute ohne Berechtigung sozusagen eine öffentliche Fläche annektieren und beginnen zu bepflanzen und Tatsachen schaffen. Also so ein Projekt gab es, ein weiteres solches Projekt, da haben Leute einfach begonnen, ein Stück einer Brache umzustechen und darauf zu pflanzen. Oder entlang der Ränder von Straßen, das gibt es auch selbst heute noch in Vancouver, da beginnen die Leute dort einfach ein kleines Privatgärtchen zu lancieren. Aber das Interessante ist, dass diese Stadtbehörde, dieses Board, Gardening Board oder Park Board, dann irgendwann tatsächlich circa 10 Jahre später eine Strategie entwickelt hat dafür, damit sie das in eine Handhabe hatten dafür. Und sie haben darin eigentlich wirklich erwähnt, es soll so werden wie dieses Projekt, dieser Gemeinschaftsgarten, den die City Farmers Society als erste initiiert habe. Sie haben etwas gelernt von der Grassroots-Bewegung. Sie haben später eine Lebensmittelstrategie entwickelt, die auch drauf setzt, urbane Landwirtschaft eigentlich zu unterstützen. Sie haben wollten die 2009 die grünste, eine der grünsten Städte der Welt werden, auch im Hinblick auf die Olympiade. Da haben sie zusätzliche Schrebergärten eigentlich Flächen dafür geschaffen. Und man hat damit sogar die Gesundheitspolitik verknüpft. Also weil man sagte, eigenes Gemüse ist wichtig, aber auch die Sozialkontakte, die Leute haben in den Gemeinschaftsgärten und die Kleinstrukturen, die entstehen, auch auf wirtschaftlicher Ebene, kleinere Märkte, kleinere Initiativen, auch dort wieder die Integration des Wissens von der First Nation. Also die haben ihre eigenen Nahrungsmittelrezepte gehabt und haben auch dort begonnen, eigentlich diese anzubieten, ihre Nahrungsmittel anzubieten. Also da ist eine ganz vielschichtige, auch kleinteilige Struktur entstanden. Und jetzt ist, also ich fand einfach, Vancouver ist deswegen so herausragend, weil dort 67% der Bevölkerung in irgendeiner Weise etwas macht. Mhm. Auf dem Balkon oder im Garten oder im Gemeinschaftsgarten. Wie es halt eben richtig ist.
In deinem Buch hast du die schöne Formulierung Gärtnern als Breitensport.
Genau, ja. Ich finde das etwas Tolles, ja.
Ja, genau. Ja. Also ich denke schon auch in Vancouver so auch ein bisschen so im Kontrast zu eher so diesen zentralistischen Vorgehen in Städten wie Wuhan oder Singapur. Ein gutes Beispiel, wie so bürgergetragener Aktivismus sich so eine Bottom-up-Bewegung entwickelt, von der Stadt aber aufgegriffen wird, es insgesamt so einen gesellschaftlichen Wandel gibt und ja, vielleicht ein bisschen euphemistisch, aber man sagen kann, es ist wirklich zu einem Lebensstil auch irgendwie sich genau. entwickelt. Und so abschließend, was lernen wir daraus? Klimaanpassung muss nicht immer mit Ingenieuren und Masterplänen beginnen. Manchmal genügt eben auch ein Gemüsebeet. Nur darf es bei dem natürlich nicht bleiben. Gerade dieses Beispiel Vancouver führt mich aber auch zu einer Schattenseite oder sagen wir besser vielleicht zu einem schwer auflösbaren Dilemma grüner Stadtentwicklung. Es hat sich nämlich in Vancouver, aber ich denke vergleichbar auch in vielen anderen Städten gezeigt, dass ausgerechnet all diese Maßnahmen, die das Leben in der Stadt eigentlich für alle lebenswerter machen wollen, also die so einen Gerechtigkeitsimpetus auch haben, dass diese Maßnahmen zur Verdrängung der einkommensschwächsten Bewohnerinnen führt oder führen kann. Also Stichwort grüne Gentrifizierung. Grüne Infrastruktur, Dachgärten, Parks, Community Gardens erhöhen nämlich die Attraktivität eines Quartiers und dann in Folge auch die Mieten und die Grundstückspreise. Wie kann man verhindern, dass grüne Transformation bestehende Ungleichheiten wieder verstärkt, statt sie abzubauen? Gibt es in einzelnen Städten vielleicht auch gezielte Aktionen oder eine gezielte Konzentration solcher grünen Maßnahmen auf eher unterversorgte Gebiete, sodass diese grüne Transformation sozusagen auch eher zum Motor für soziale Gerechtigkeit wird?
Vermutlich nicht vollständig, aber es gibt ganz sicher zunehmendes Bewusstsein dafür. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an Deutschland denken oder an die Schweiz denken, dann ist eine Methode, ist eigentlich, oder auch London macht das, sind sogenannten Land Trusts, eigentlich die Flächen oder Eigentum dem kapitalistischen Prozess des Kaufs und Verkaufs um der Rendite willen zu entziehen. Und das machen zum Beispiel Wohngenossenschaften. Sie funktionieren vermutlich relativ ähnlich in unseren Ländern. Da wird eine Kostenmiete berechnet und die bleibt eigentlich enorm lange stabil. Oder man schaut, was sind die effektiven Kosten? Und weil dieser Besitz so lange in gleicher Hand bleibt, ist die Spekulation mit diesen Objekten nicht wirklich möglich. Mhm. Ein solches Projekt gibt es auch, wie gesagt, in London. Es nennt sich anders, ganz leicht anders strukturiert. Wir haben in Singapur erwähnt, das ist natürlich ein Extremfall. Auf der einen Seite, in Anführungszeichen der kapitalistische Westen, wo die Eigentumsverhältnisse sehr, sehr komplex sind in deiner Stadt, aber ganz vieles eben in privater Hand ist. Und auf der anderen Seite ein Owner, der eigentlich staatlich ist. Sind ganz andere Register, können da gezogen werden. Mhm. Das andere ist natürlich, was zunehmend stattfindet, und das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man überall dort, wo der Staat oder die Kommune, in dem Fall die Städte, irgendwo noch Teil einer Planungsstruktur sind, dass sie dort lernen eigentlich, also dass dort Bedingungen an die Sozialverträglichkeit eigentlich gestellt werden, dass dort Wohnungen zu einer einfacheren Miete bereitgestellt werden müssen. Also wir nennen das jetzt zum Beispiel hier in Basel Transformationsprojekte. Das sind größere Areale, die neu bebaut werden. Dort gibt's, und diese gibt's jetzt einfach Bedingungen, die sind daran geknüpft, dass da eigentlich auch sozial verträglicher Raum vorhanden ist. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, in den Quartieren drin, die stark belastet sind, besonders intensiv zu begrünen. Oder dort die Leute besonders gut abzuholen, dass sie lernen, mit ihrer Umgebung, in Anführungszeichen konstruktiv, begrünend umzugehen. Da gibt es ein Projekt in Portland, die eben das geht in sogenannte eher unterprivilegierte Quartiere und hilft dort mit, grün zu bleiben oder das grüne Wissen zu implementieren. Es gibt nämlich neben dieser Gentrifizierungstendenz gibt es natürlich noch strukturelle Ungleichheiten, die auch sehr alt sind. Oder also große Städte, die haben sehr oft Gartenstädte, die mittelständisch sind. Oder Hügel, die dann von mittelständischen Menschen bewohnt sind, währenddem dort, wo es heiß ist, im Zentrum der Stadt, alles sehr dicht ist und sogar noch zunehmend verdichtet wird, oder in den Städten. Also es gibt dort einiges zu balancieren, auch auf der Ebene der Zonenpläne zum Beispiel. Also wenn man jetzt verdichtet in den Städten, dann denke ich, muss man unbedingt so verdichten, dass die Natur ein Teil ist und nicht einfach noch weiteren Wohnraum zum Opfer fällt, oder? Mhm. Also es ist viel zu tun in dem Bereich.
Ja, also neben dem Gentrifizierungsdilemma, wo du jetzt ja einige Beispiele auch genannt hast, wie das adressiert, also nicht aufgelöst, aber zumindest adressiert werden kann, gehst du in deinem Buch auch auf das was man das Demokratiedilemma nennen könnte. Besteht ja darin, dass demokratische Beteiligungs- und Aushandlungsprozesse eben ihre Zeit brauchen und auch nur bedingt zu beschleunigen sind, während die Klimakrise bzw. die durch sie erforderlichen Anpassungsmaßnahmen eigentlich keinen Aufschub dulden. Mir ist es so bei der Lektüre auch des Buches gegangen und auch bei deinem Vortrag bei uns im Zukunftssalon, manchmal ertappt man sich sozusagen dabei, dass man fast schon neidisch auf diese enorme Effizienz und Geschwindigkeit blickt, mit der in eher autoritär geführten Regimen wie in China oder auch in dieser Guided Democracy Singapurs solche Klimaanpassungsmaßnahmen umgesetzt werden. Leben möchte man dennoch nicht in solchen Gesellschaften. Was sagt die Schweizerin in dir dazu? Beteiligung der Bevölkerung, so Form direkter Demokratie gehören doch sozusagen zu eurer demokratischen DNA.
Ja, also ich das Interessante ist eigentlich, dass ich die Schweiz für eines der kompliziertesten Länder halte in Bezug auf dieses Thema. Und zwar, wir sind eine sogenannte Prozessdemokratie. Bei uns wird ganz vieles behandelt. Es gibt sehr vielschichtige Prozesse, es gibt Korrekturmöglichkeiten, Rekurse, Initiativen. Es gibt ganz viele politische Prozesse, die von unten her initiiert werden können oder von oben her initiiert werden können. Und eigentlich müsste man meinen, wir sind das als direkte Demokratie deshalb auch sehr geschult darin. Aber es gibt meiner Meinung nach etwas, was man irgendwie immer noch besser machen könnte. Und das finde ich, das müsste man durchgehend überall in westlichen Demokratien versuchen, ist, ich glaube, die Geschwindigkeit, die wir ja nicht hinkriegen, kriegen wir ein klein wenig mehr hin, wenn wir uns nicht auf den Füßen rumtreten. Das heißt, wenn Behörden und Bürgerinnen besser zusammenarbeiten. Also Kopenhagen, das Beispiel, was ich vorher erwähnt habe, macht das für mein Gefühl eigentlich wirklich sehr gut. Währenddem, wenn die Behörden so in die Schützengräben gehen und sagen, die wollen uns immer nur wieder reinquatschen, diese dummen Bürger, und die dummen Bürger auf der anderen sagen, diese dummen Behörden, die hören uns ja gar nicht richtig zu, dann ist man eigentlich schon in einer gegenseitigen Verweigerungshaltung und arbeitet nicht konstruktiv. Und das Komplizierte an westlichen Demokratien ist dann, dass man ja auch eine hohe Regulationsdichte hat und dass die Behörden dann eigentlich damit beschäftigt sind, diese Regulationsdichte entweder umzugestalten, damit wir zukunftsfähig werden als Städte, oder darin wie in einem Netz hängen bleiben und nicht vorankommen und die Bürger nicht verstehen, warum das jetzt alles so kompliziert sein soll. Und also dort merke ich jetzt, beginnt die effektive Arbeit der Begrünung sehr oft beim Baureglement, beim Straßenbaureglement, also bei all diesen eigentlich Regulatorien, die die Stadt bis jetzt bestimmt haben und die vielleicht eine Veränderung brauchen. Mhm.
Ja, vielen Dank. Lass uns vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs mal ein Gedankenspiel versuchen. Also angenommen, der Gemeinderat einer Stadt, die sich vorgenommen hat, sich zu einer grünen Kommune mit hoher Klimaresilienz weiterzuentwickeln, käme zu dir. Und was würdest du denen raten als erste Schritte für ihre werdende grüne Stadt?
Also was ich Ihnen empfehlen würde, ist, dass Sie sich mal das Satellitenbild anschauen Ihrer Stadt und schauen, wo sind die Grünflächen? Wo wohnen die Menschen? Wo wohnen die meisten Menschen? Und was ist das Verhältnis von Grün und Grau? Oder vielleicht noch Blau? Einfach um einen Gesamtblick mal eigentlich auf die Stadt zu haben, eine sogenannte Vogelperspektive. Weil ich glaube wirklich, dass es für jede Kommune auch ein Gesamtkonzept braucht. Ich finde einzelne Aktionen wahnsinnig wichtig, aber gleichzeitig müssen die Dinge wie ineinander greifen. Und ich habe hier in der Schweiz, gibt es ein Beispiel einer Stadt, da hat eigentlich eine Gruppe aus der Zivilgesellschaft ein Gesamtbegrünungskonzept entwickelt für die Stadt, hat das der Bevölkerung vorgestellt. Die waren eigentlich sehr, fanden das toll, waren begeistert. Und dann ging man an die Behörden und die haben sich jetzt verpflichtet, dieses Konzept umzusetzen. Das heißt, es zeigt zwei Dinge. Es ist ungeheuer stark, wenn man über das Ganze denkt. Renaturierung der Flüsse und Baumpflanzungsaktionen und Orte, wo die Leute gärtnern können und überall, wo es geht, einfach mehr Grün. plus dann eben die entsprechende Anpassung der Reglemente. Und auf der anderen Seite kann man sagen, es kann aus der Bevölkerung kommen, wenn die Behörden so im Tagesgeschäft irgendwie in den Seilen hängen, kann ein Impuls auch mal von unten kommen, wenn er Hand und Fuß hat, wird er einleuchten und dann ist schon mal eine gemeinsame Grundlage da und eine Vision, wo man hingeht. Weil viele Einzelmaßnahmen, da profitieren einzelne Quartiere davon, aber ein Gesamtkonzept, das gibt wie eine allgemeine Ausrichtung und das hilft dann vielleicht wirklich auch an Orten etwas zu machen, wo man sonst nicht so gerne hinschaut. Mhm.
Aber es braucht da auch sozusagen so Kristallisationskerne, wo sagen wir, die Veränderung auch sichtbar ist und erkennbar ist und mit denen man sich identifizieren kann als Bürgerinnen und Bürger.
Absolut, absolut. Und was dafür besonders geeignet sind eigentlich Brachen, oder? Oder Infrastrukturen, die im Moment nicht betrieben werden. Und manchmal kann man da auch schon nur als eine Art Übergangslösung mal für 5 Jahre etwas drauf machen. Und dann hat man einen Tatbeweis erbracht und so bottom-up eigentlich an vielen Orten immer in Absprache oder in Kooperation mit der ansässigen Bevölkerung so etwas bauen miteinander, oder? Wenn das dann aber auch noch eben alt verbunden ist, wenn dann das auch ein Trittstein ist zum nächsten Quartier und so weiter, dann ist es noch toller.
Ja, ich würde gerne schließen eigentlich mit irgendwie auch einem Satz, den ich in deinem Buch gefunden habe und der das, wie ich finde, sehr schön nochmal auf den Punkt bringt. Du schreibst, die grüne Stadt der Zukunft ist nicht grün trotz der Stadt, sondern grün durch eine andere Art des Städtischseins. Und sie löst diese falsche Gegenüberstellung von Natur und Kultur auf und schafft Synergien, die beide stärken. Das war für mich auch so ein bisschen so ein roter Faden von unserem Gespräch. Vielen Dank, liebe Claudia, also für diesen Parforce-Ritt durch die Welt grüner Städte, wo Klimaanpassung und die Transformation zu mehr urbaner Resilienz, aber auch zu höherer Lebensqualität in vielem bereits gelungen ist. Weitere Beispiele und eben vergleichende Analysen der unterschiedlichen Projekte finden sich in deinem Buch. Und das, meine Damen und Herren, war unser Ökom-Podcast heute mit der Schweizer Sozial- und Kulturwissenschaftlerin, Autorin und Podcasterin Dr. Claudia Ecklin. Weitere Infos zum Thema der Sendung finden Sie in den Shownotes oder unter www.ökom-verein.de. Schön, dass Sie dabei waren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.